Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Heute wird's eisig, und zwar richtig. Auf dem Müggelsee jagt ein historischer Riese übers blanke Eis. Die Eisjacht Papagena. 15,60 Meter lang, rund 1,5 Tonnen schwer. 10 Jahre warten auf den perfekten Winter mit mehr als 20 Zentimeter Eis. Und jetzt kam endlich auch Wind dazu und es konnte losgehen. Wir reden nicht über gemütliches Schlittschuhlauftempo. Die Kiste fährt wie ein Güterzug auf Kufen. Und Yachtredakteur Fabian Börger war mit an Bord und kehrte mit glänzenden Augen zurück in die Redaktion. Fabian, wie fühlt sich das an, wenn plötzlich 1,5 Tonnen Holz mit 70 km/h über den See schießen?
Ja, mein Tim, also das ist total irre, ehrlich gesagt. Ich muss dazu gestehen, das war mein erstes Mal Eissegeln, aber umso wahnsinniger war eben dieses Gefühl. Man sitzt in so kleinen Kanzeln an der Seite und dann wirklich donnert es und ruckelt es und diese 1,5 Tonnen schieben sich erst langsam übers Eis und dann echt immer schneller und irgendwann hat man wirklich so ein irre Tempo drauf, dass man sich teilweise gut festhalten muss. Man hat das Glück, es sind kaum Hobel auf dem Eis gewesen. Das Eis war, würde ich jetzt als Laie bewerten, ziemlich gut, aber dennoch, es war wirklich so ein Wahnsinnsgefühl, sehr erhaben und sehr mächtig mit diesem großen Geschoss da über den Müggelsee düsen zu können.
Also wir haben ja diese Folge dann auch auf Yacht TV bei YouTube stehen. Da könnt ihr dann auch, die uns jetzt hier zuhören, gucken, wie das Ding aussieht. Man kann es natürlich auch googeln oder ihr könnt auch bei yacht.de reingucken. Also das Ding sieht ja schon so wahnsinnig aus. Ich habe an den Bildern gesehen, man liegt da ja quasi so ein bisschen drauf. Es ist also nicht so wie in einem Segelboot, wo man ja mehr sitzt. Also es sah mir jetzt zumindest auf den Bildern liegend aus. Und wie schwer ist denn das Handling von so einem Ding? Also segelt sich das am Ende, das hat ja auch eine Pinne, segelt sich das wie ein Segelboot oder sagst du, nee, ist eigentlich dann doch mehr auf Kufen fahren?
Was auffällt, ist, diese Papagena braucht sehr lang, um eben auch in Fahrt zu kommen. Wo man das bei Eisseglern normalerweise kennt, das haben mir dann auch Eissegler erzählt, dass man eben recht schnell auch in Schwung kommt, dass meistens schon kleinere Windstöße reichen, um eben diese erste Hürde zu überschreiten, um dann eben loszugleiten. Das ist eben bei der Papagena anders. Da braucht man schon erstens viel Muskelkraft, um eben diese Hürde zu übersteigen. Und man muss kräftig anschieben, damit das Ding erstmal losstartet. Ich selber habe die Papagena nicht gesteuert. Es braucht schon ein gewisses Gespür, um eben die richtige Segelstellung zu finden, den richtigen Kurs, den man auch am Anfang eben segelt, zu steuern. Wenn sie aber mal angefahren ist und wenn das ganze Gerödel einmal losfährt, dann ist sie sehr stabil, sehr solide und fährt eben auf Schienen ihre Wege.
Beschreib uns mal die Geschichte. Also das wurde ursprünglich 1906 gebaut, ist dann aber natürlich kaputt gegangen, verloren gegangen und dann hat hat 1996 irgendjemand die alten Pläne gekriegt und das Ding nachgebaut.
Ja, genau. Also das hat bei mir tatsächlich am Anfang auch ein bisschen für Verwirrung gesorgt, denn eigentlich kommt die Papagena nicht aus 1906, sondern die wurde erst 1996 gebaut. Es ist allerdings ein historischer Nachbau eben jener Eisjachten, die zur Jahrhundertswende eben auch gesegelt sind. Und das ist eben daran so spannend, wurde 1996 gebaut von einem Berliner Autohändler. Das haben mir die heutigen Eigner erzählt. Und soweit die das zurückverfolgen konnten, war das eben ein begeisterter Eissegler. Und der hat eben von dieser Form, von diesem Typ Eissegler gehört. Die sind vor allem im Nordosten der USA auch vertreten. Da kommen zum Beispiel auch so bekannte Eissegler wie die Ice Cycle, das auf Deutsch Eiszapfen. Das ist der Eissegler, der sieht sehr ähnlich aus wie diese Papagena von der Familie Roosevelt, unter anderem dem 32. Präsidenten der USA. Und wenn man das mal im Internet schaut, sehen die verdächtig ähnlich aus. Und eben aus dieser Zeit, wo früher wirklich so wohlhabende Familien, die dort um den Hudson River, New York, große Seen gelebt haben, eben schon anfingen, dort diese Rennen zu fahren. So einen wollte der Berliner Autohändler eben haben und hat dann eine recht bekannte finnische Werft beauftragt und hat gedacht, hey, ich habe hier originale Baupläne aus Boston gefunden. Die Pläne kommen aus einer Bostoner Bibliothek. Die hat er genommen, dieser finnischen Werft gegeben und hat gesagt, das möchte ich haben. Man sagt, die Finnen dort oben im Norden können sehr gut mit Holz umgehen und sind da handwerklich auch sehr, sehr begabt. Und haben ihm eben diesen Eissegler, diese Eisjacht dann eben gefertigt. Und deswegen sieht sie so ein bisschen aus wie aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, ist sie aber effektiv nicht. Dann weiß man, okay, 1996 ist die Eisjacht gebaut worden. Und danach ist nicht ganz klar, was damit passiert. Zumindest konnte ich das nicht herausfinden. Ich habe da an dem Tag, wo wir segeln waren, wo ich mit der eigenen Familie, das sind drei Söhne und eben der Vater, haben wir genau darüber gesprochen. Die erzählten dann, wo sozusagen wieder klar ist, was mit der Eisjacht passiert. Das ist eigentlich kurz vor dem Tod dieses Autohändlers, hat der diese Eisjacht, die Papagena, eben an einen Eissegler-Club übergeben. Und hat gesagt, hier, nimmt den, lagert den, passt darauf auf und segelt ihn bei Gelegenheit.
Und dann ist die Scheune irgendwie abgebrannt.
Genau, und das war dann so ein bisschen das Unglück an dem Ganzen. Dieser Verein hat nämlich diese Eisjacht auseinandergebaut. Man muss sich das auch vorstellen, wenn man das sieht, 15,60 Meter lang, ich glaube 8 Meter noch was breit, also es ist ein Riesenteil. Lässt sich aber, wie viele andere Eissegler auch, sehr gut auseinanderbauen und auch verstauen. Das ist in dieser Scheune passiert und dort hat es dann eben gebrannt.
Aber da ist ein bisschen was übrig geblieben, ne?
Den Rumpf hat es wohl am meisten getroffen, und zwar das Heck des Rumpfes. Das ist zum Teil verkohlt und musste eben neu gemacht werden. Und da kommt eigentlich so eine glückliche Wendung mit rein, denn die neue Eignerfamilie, die irgendwann davon gehört hat, wusste, da gibt es diese Eisjacht, hat gesagt, okay, wir übernehmen diese Eisjacht. Und das Glück daran war, dass eben diese Familie Sponholz, dass die sowohl einen Metallbaubetrieb als auch einen Holzbaubetrieb betreiben. Und hatten dadurch nicht nur die Fähigkeiten, sondern eben auch das Werkzeug und alle Möglichkeiten, die es brauchte, um eben diese Einzelteile nicht nur zusammenzusetzen, sondern eben auch wieder in Schuss zu bringen und zu dieser schönen Eisjacht zu machen, die sie heute wieder ist.
Hatten die denn die Originalpläne auch aus Boston, wenn sie zum Beispiel das Heck neu bauen mussten? Oder haben sie das nach Foto und Gutdünken gemacht?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich weiß aber, dass als sie die Papagena auf dem Eis aufgebaut haben, eben auf dem Müggelsee, haben sie Fotos und das, was sie so noch hatten, und auch Bilder von dieser Yacht. Es gibt zum Beispiel ein Bild, muss vom Voreigner gewesen sein, da ist er dort damit gesegelt und da haben sie sich dran gehalten und versucht, es entsprechend wieder aufzubauen. Sie haben das Heck neu gemacht, haben auch den Steuerblock, dort wo eben diese Steuerkufe auch sitzt, haben sie auch komplett neu gefertigt. Ob sie das nach den Plänen gemacht haben, das weiß ich nicht.
Das ist krass, ja.
Die Familie hat eben nicht nur diese Papagena, diese historisch anmutende Eisjacht, sondern auch einen 15er, einen etwas kleineren, wo man zu zweit drin segelt. Einer vorne, einer hinten. Mhm. Und du musst dir das so vorstellen, einer der drei Söhne fuhr sozusagen diesen Eissegler und ich saß vorne dann in dieser kleinen Kanzel. Ja. Und habe dann eben meine Kamera gezückt, mein Handy gezückt. Das war dann ein bisschen wild, immer ein Hin- und Hergewürfel. Aber wir sind dann eben diesem Eissegler viel auch hinterhergefahren, hinterhergedonnert. Und da war das beispielsweise so, dass, wenn zu viel Druck auch in den Segeln waren, durchaus die Kufen ausgebrochen sind. Und dann schlitterte man so übers Eis. Mhm. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei Mario Kart, wenn man mit so einem Kart über eine Banane fährt und sich dann mehrmals um die eigene Achse dreht. So war das da auch. Zurück zu Papagena, das ist denen wohl in der Form noch nicht passiert. Also diese Haftung auf dem Eis ist, ich meine, bei 1,5 Tonnen wohl eine andere. Und obwohl sie schwerer ist, kann sie viel mehr Wind vertragen. Und sie sagen so, diese Grenze nach oben hin, die haben sie noch gar nicht erreicht, wo sozusagen nicht nur das Segel gerafft werden kann, ist auch der Fall, es ist so ein Gaffelsegel, was sehr ungewöhnlich ist für Eissegler. Das kann wiederum gerafft werden, um dann auch bei höheren Windstärken eben segeln zu können. Und diese Grenze haben sie auch noch gar nicht erreicht.
Also das Ganze ist ja auf Kufen, im Grunde wie Schlittschuhe. Ist die Finne denn auch dann auf einer Kufe oder wie beißt die sich ins Eis?
Naja, es gibt ja unterschiedliche Formen der Eissegler. Es gibt einmal die diese Läuferkufen, also diese Läuferplanke, wo die beiden Kufen links und rechts an der Seite sind, wo die eben vorne sind und hinten ist eine Kufe, die eben steuert. Und das ergibt dann so ein Dreieck. Und das ist bei zum Beispiel jetzt dieser Papagena, als auch bei dem 15er, hast du diese Steuerung auf der hinteren Kufe. Bei diesen modernen DN-Schlitten, die man viel auch sieht, das sind diese kleineren 6 Quadratmeter Segel, haben das Dreieck umgekehrt. Da wird auch mit einer Pinne gesteuert, aber diese Pinne setzt eben vorne am Bug an, sodass diese Steuerkufe sitzt eben vorne, die Läuferplanke mit den Läuferkufen, die sitzt eben hinten.
Beschreib uns doch mal, wie es dann war, als das Ding losfuhr. Ihr habt das ja noch angeschoben mit viel Muskelkraft und irgendwann ging es los. Und dann brettert man über diesen See mit 70 km/h. Man muss ja wahrscheinlich auch einen Helm tragen. Ist ja nicht ganz ungefährlich, oder?
Das wäre durchaus sinnvoll. Es gibt auch einige, also auch die Söhne, mit denen ich dort gefahren bin, die trugen zum Teil auch eben einen Helm. Also es ist extrem schnell. Es hat sich aber nie unsicher gefühlt. Also ich persönlich saß ja auch auf dem Schlitten und ich habe mich zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt oder hatte die Sorge, dass ich rausfallen könnte. Man muss sich das vorstellen, wenn du in diesen Kanzeln liegst, dann liegst du dort wirklich drauf, hältst dich natürlich fest mit der einen Hand, aber du rumpelst da nicht rum. Du hast nicht die Sorge, aus dieser Kanzel zu fliegen, sondern du gleitest einfach in einem ungeheuren Tempo eben über das Eis. Aber unsicher würde ich nicht sagen, dass ich mich gefühlt habe. Dennoch, natürlich einen Helm zu tragen, ist durchaus sinnvoll.
Angenommen, du gehst dann härter an Wind. Könnte das Ding dann auch krängen quasi, also dass eine Kufe hochkommt? Oder will man das unbedingt ausschließen, weil dann ein bisschen die Kontrolle verloren gehen könnte?
Ja, das ist eine gute Frage. Die habe ich auch dem Niklas, mit dem ich gesprochen habe, darüber gestellt. Also das ist durchaus möglich, dass eben eine Kufe anhebt und sich sozusagen wie bei einem Boot sich der ganze Schlitten kränkt. Mhm. Das geht. Da gibt es auch tatsächlich, das habe ich bei meiner Recherche erfahren, einige Videos, wo man eben vergleichbare Schlitten sieht, wo das genau so passiert. Der Niklas, mit dem ich mich darüber unterhalten hat, der sagte, das ginge, das ist schon möglich, ist denen aber in der Form so noch nicht passiert. Wobei man dazu auch sagen muss, ich meine, diese Schlitten sind dafür gebaut, um eben auch lange Strecken zu fahren. Und er sagte, dass dafür der Mögelsee selbst mit seinen, ich glaube, 4,5 Kilometern vom einen Ufer bis zum anderen da viel zu kurz sind. Also normalerweise sind das 30, 40 Kilometer, die man mit dieser Strecke fährt. Und sie dachten, da macht man es so, man fährt die ersten 2-3 Kilometer eben, um den Schlitten einzutrimmen, um sozusagen alles vorzubereiten. Und dann gibt man Gas und dann schafft man auch ordentlich Strecke. Und ich will nicht ausschließen, dass man dann durchaus auch gut auf die 2 Kufen kommt und die eine in die Luft geht.
Ja, und dann wahrscheinlich auch irgendwie weit über 100 km/h machen kann.
Aber durchaus, ja. Also ich glaube, die 70 km/h, für mich war das irre schnell. Ich fand das wahnsinnig schnell. Es war wie so eine Achterbahnfahrt. Ich glaube, die Familie Sponholz schmunzelte ein wenig, weil ich glaube, da geht noch deutlich mehr und das wussten die auch.
Mhm. Ja. Wie macht man eine Wende? Also beziehungsweise, klar, du machst eine Wende wie bei jedem Segelboot, aber die muss ja dann riesig sein, oder nicht? Damit du eben dann nicht umkippst, oder wie stelle ich mir das vor?
Man versuchte durchaus auch eben diese immer irgendwie Tempo im Schlitten zu haben. Zumindest so, dass er sich bewegt, weil wenn er erstmal stehen bleibt, dann hast du eben wieder diese Anschubhürde, die man übersteigen musste. Und deswegen war es schon hilfreich, immer irgendwie in Fahrt zu sein. Und die Wenden oder die Manöver insgesamt, die waren eigentlich wie bei einem normalen Segelboot auch. Also man geht durch den Wind und man merkt schon, der Schlitten oder die Eisjacht, die verliert ein bisschen an Fahrt, eben dann, wenn man durch den Wind geht, aber tatsächlich gut gesteuert. Und das würde ich sagen, das war bei uns der Fall, ging das ganz normal, da war jetzt keine besonderen Vorkehrungen. Also es wirkt wie so ein altes Gaffelrig eines Klassikers, hat es dennoch eine Selbstwende-Fock. Also vorne an einem Beschlag war eben die Fock, klar, am Vorstag, die war eben auch so ein Fockbaum getakelt. Und dieser Fockbaum war eben in Form einer Selbstwende-Fock sozusagen gerickt. Und dadurch musste man die gar nicht bedienen, sondern es ging hauptsächlich darum, eben das Groß. Und das ist vielleicht auch noch eine spannende Feinheit, eben diese Winch, die sie hatten. Es gab eine Winch für das Großsegel und das war so eine, zwar eine selbstholende Winch, aber die hatte so ein Drehrad oben am Kopf. Und damit hat man sozusagen nicht mit einer Kurbel eben diese Winch bedient, sondern mit diesem Drehrad. Das sah durchaus spannend aus.
Würdest du sagen, dass das Ding eigentlich untertakelt ist? Weil so sah es mir ein bisschen vielleicht aus. Also es kommt natürlich immer auf den Wind an. Oder sagst du, nee, das haben die schon alles genau ausgemessen, ist genau richtig?
Nee, untertakelt glaube ich nicht. Das Gewicht ist wahrscheinlich der springende Punkt. Also man braucht einfach 1 bis 2 Windstärken mehr. Das sagten die mir zum Beispiel, man braucht 1, 2 Windstärken mehr, um dann auch richtig in Schwung zu kommen. Also so ab 10 Knoten geht's dann wohl bei denen los. Aber eben nach oben hin ist dann die Grenze verschiebt sich, würde ich sagen, einfach nach hinten. Aber untertakelt, den Eindruck hatte ich nicht. Aber da werden wahrscheinlich Experten eine andere Meinung zu haben. Aber für mein Gefühl würde ich nicht sagen, dass das untertakelt war.
Macht das Ding Spaß oder ist das am Ende dann doch ein Arbeitsprojekt, wo man sagt, ja toll, dass wir es wieder hergestellt haben, sieht wahnsinnig schön aus, aber ein moderner Eissegler ist dann irgendwie dann doch leichter natürlich zu handeln und so? Oder wie schätzt du das ein?
Also ich muss sagen, es ist wirklich eine bewundernswerte Leistung, die da die Familie gebracht hat, weil allein dieses historische Boot oder diese historische Eisjacht wieder so, wie sie da steht, herzustellen, finde ich, ist schon eine wirklich große Leistung. Und eben auch diese Tradition dieser alten Eissegler wieder so zu leben, ja, es ist extrem viel Aufwand und es ist ein extrem großer Rummel, den man da drum betreiben muss. Ich meine, allein diese Eisjacht aufs Eis zu bringen, gelang eigentlich nur, weil eben diese Familie aufgrund ihrer Betriebe einen eigenen Kran hat. Heißt, sie konnten mit diesem Kran den Mittelrumpf aufs Wasser heben, dann die Läuferplanken aufs Wasser heben, den Mast stellen etc. Wenn man das natürlich nicht hat, ist das, glaube ich, ein immenser Aufwand, den man nicht machen möchte. Gleichzeitig, okay, die Familie hat den jetzt ungefähr seit 10 Jahren um und bei, ist sie eben im Besitz dieser Eisjacht. Und es ist jetzt das erste Mal, dass sie die Möglichkeit haben, diese Eisjacht eben aufs Eis zu bringen. Es ist natürlich Glück, weil die Familie kommt aus Berlin oder aus dem Berliner Umland. Sie hatten den Mögelsee direkt vor der Tür. Der Mögelsee hat Schätzungen zufolge über 20 Zentimeter Dicke gehabt. Das war natürlich genau der Moment, der ideal war für die Familie. Aber ja, ansonsten bleibt halt dann irgendwann nur noch die Möglichkeit hoch nach Skandinavien, Finnland, Nordschweden, wo man dann eben dort auf die Seen fahren muss. Aber da muss man das ganze Gerödel ja auch erstmal hinschleppen. Also faszinierend, wirklich eine wahre Leistung, finde ich. Aber ich glaube, diesen Aufwand, den muss man auch wirklich wollen.
Ja, absolut, hört sich das an. Ist ja generell schwierig, so ein altes Ding wieder herzustellen, ne? Weißt du, ob es ähnliche alte Boote im Original vielleicht sogar noch gibt in den USA? Denn in den USA wurden die nicht nur von den Rockefellers und Roosevelts gefahren, sondern das waren ja sogar Postboote. Also die Post ist dann zum Beispiel über den Lake Michigan gefahren. Und da habe ich irgendwo gelesen, dass sie sogar mit 140 km/h dann die Post ausgeliefert haben.
Also die Papagena selbst, das sagt zumindest die Eignerfamilie, ist wohl die größte aktive Eisjacht in der Form. Das lässt sich natürlich jetzt schwer vergleichen, ob es da noch größere Yachten gibt, wo es größere Yachten gibt. Es weiß auf jeden Fall, dass eben diese Eiscycle, die ich ansprach, dieser Eistapfen der Familie Roosevelt, die war über 20 Meter groß und hatte, ich glaube, an die 100 Quadratmeter Segel. Also die war noch mal ein Tickchen größer. Die ist jetzt aber auch nicht mehr aktiv. Die steht, ich glaube, in New York State wird die in einem Museum weiterhin aufbewahrt. Aber segeln tut sie nicht. Es gibt durchaus, wenn man mal so durchs Internet flugt, findet man Segler, die ähnlich sind. Aber man sieht schnell, dass eben diese Papagena vor allem am Heck einfach nochmal ein gutes Stück länger ist. Die ich zumindest gesehen habe, die hörten deutlich früher auf. Da war der Rumpf deutlich kleiner. Also es klingt plausibel, dass das der größte aktive Segler ist, aber das lässt sich natürlich schwer nachvollziehen.
Wie aktiv ist denn Eissegeln in Deutschland überhaupt? Also mittlerweile sind unsere Winter so warm. Weißt du, wie die deutsche Eissegelszene aussieht?
Was mir der Vater der Familie sagte, der Matthias Sponholz, der sagte, dass er von seinem Opa auch das Eissegeln gelernt hat, eben auch auf dem Mögelsee mit diesem schon angesprochenen 15er. Und da sagte er auch, da war einfach der Mögelsee deutlich öfter zugefroren, sodass man deutlich öfter segeln konnte. Das hat jetzt wohl in den letzten Jahren nachgelassen. Aber wie viel und wie oft, das weiß ich nicht genau.
Zum Schluss, wie ist es für dich als relativ junger Yachtredakteur, solche Termine zu haben? Weil es ging ja irgendwie so, der Chef von euch, Martin Hager, hat, glaube ich, gesehen, dass da dieses Boot rumsteht, hat dann jemanden angerufen, den er da kannte und das stand dann wirklich da. Und dann wurde dir gesagt, ach komm, fahr mal raus, mach mal eine Story.
Ja, also ist auch irre, ne? Ich glaube, das ist eigentlich der Grund, warum ich das mache und warum, glaube ich, viele den Job auch machen. Eben, weil es eine wirklich außergewöhnliche Erfahrung war. Ich meine, wie oft trifft man auf so eine Familie, die wirklich so viel Liebe in so ein Projekt steckt und dann wirklich so eine tolle Eisjacht aufs Eis dann auch bringt? Das ist wirklich schon besonders und ich muss auch sagen, die haben mich wirklich sehr, sehr freundlich aufgenommen, eben mir das ermöglicht, dort mitzusegeln, mit diesem 15er drumherum zu segeln und dann da wirklich so einen, ich sag mal, einen halben Tag wie so ein Bekloppter übers Eis zu donnern. Das ist natürlich großartig, also insofern, ja, immer wieder. Das macht, glaube ich, diesen Job auch so besonders und ich bin sehr happy, das gemacht zu haben. Das kommt in die Box der besonderen Momente, das bestimmt.
Ja, schön. Fabian, vielen, vielen Dank. Wie spannend. Und ihr könnt das natürlich alles in der Yacht lesen und demnächst dann auch bei Yacht TV im Internet auf YouTube gucken. Und dann seht ihr, was für ein unglaublich spannendes Ding das ist. Fabian, danke. Und auch der Familie Sponholz, vielen Dank. Es ist immer schön, wenn Menschen sich in so alte Projekte verlieben und da ganz viel Energie reinstecken. Und es ist immer was Besonderes. Und wir alle haben da was von. Und deshalb, schöne Geschichte, Fabi. Danke.
Super, danke.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren wollt, klickt auf Meilen und Zeilen. Echte Abenteuer direkt ins Ohr.